Guten Morgen. Wir stehen vor einem neuen Jahr. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der mir die letzte Zeit sehr nachgegangen ist. Der Vers steht im Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jetzt denkt der ein oder andere von euch, was das denn? Vor so einem neuen Jahr hätte ich eigentlich erwartet, du ermutigst uns. Und jetzt fängst du an mit dem Sterben. Aber genau das habe ich vor, euch zu ermutigen. Ich sehe heute mal bewusst auf das Ende, sehe nach hinten oder von hinten nach vorne. Aber eigentlich hat uns die letzten Monate genau das ja eigentlich schon gelehrt. Und letztlich war es das, was alle Maßnahmen hervorgerufen hat, nämlich die Angst vor dem Ende. Wir alle sind durch die Pandemie gezwungen, auf Leid, Krankheit und letztlich auch Tod zu gucken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was ist klug? Ist klug, dem Tod zu entfliehen, ihn möglichst lange rauszuzögern, ihn zu leugnen, ihn zu umgehen? Was ist klug? Ich glaube, klug bedeutet hier ganz klar eine Sache. Mit dem Ende im Blick, das Leben klug zu gestalten. Mit dem Ziel vor Augen, den Weg klug zu laufen. Es ist nicht klug, den Tod zu leugnen. Warum das Ende ansehen? Ich habe gehört, dass etliche in dem letzten Lockdown unheimlich viel Langeweile hatten und angefangen haben zu puzzeln. Würde mir nie passieren, ich puzzle nicht gerne. Aber wenn man mir jetzt ein Puzzle hinschütten würde mit 2000 Teile und sage, fang mal an zu puzzeln und ich hätte nicht mal ein Bild vor Augen, was aus dem Puzzle entstehen würde. Und womöglich sind die alle in verschiedenen Blautönen und ich hätte überhaupt keine Ahnung, was dabei rauskommt. Was würde ich denn puzzeln? Ich würde vielleicht die Ecke, die oben rechts hingehört, unten links hin machen. Ich würde unzählig häufig Teile in die Hand nehmen, obwohl sie noch gar nicht dran sind. Ich habe keinerlei Bild vor Augen, was das mal werden wird. Dieses Bild hat mir geholfen zu sagen, guck doch auf das Ende, damit du klug dein Leben puzzelst. Ein Prediger hat neulich mal gesagt, ich habe die Predigt gehört, soweit ich weiß, ist die Sterblichkeit bei Menschen bei 100%. Komisch, dass wir alle so tun, als ob es das nicht gäbe. Und ich füge noch dazu, die Sterblichkeit von jedem Lebewesen auf dieser Welt, Pflanze, Tier, Mensch, liegt bei 100%. Trotzdem beschäftigen wir uns ungern damit. Warum? Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Einmal ist es wichtig, dass wir das Ende kennen und dann das Zweite, dass wir den richtigen Weg einschlagen darauf. Ich fange mal an mit dem Ersten, das Ende kennen. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Das ist mein Ende, das ist das Ende eines jeden Menschen. Ich weiß, ich war 5 Jahre alt und mein Opa starb. Ich hatte ein Zimmer mit meiner Schwester. Ich lag abends im Bett an dem Beerdigungstag. Ich war nicht auf der Beerdigung und habe meine Schwester, die immerhin schon 2 Jahre älter war, gefragt, was ist Todsein? Und hat sie im Moment überlegt und hat mit ihren 7 Jahren dann geantwortet, ich mache jetzt mal das Licht aus und du gehst unter deine Bettdecke, aber nicht gucken und die Augen ganz fest zumachen. So ist Tod. Was haben wir denn gemacht? Licht aus, ich habe unter der Bettdecke meine Augen zugemacht. Und habe angefangen zu heulen, weil ich das schrecklich fand. Und habe ich gesagt, so ist Tod, ja, hat sie gesagt, das ist dann immer dunkel. Und ich habe so geweint, weil ich eine Panik bekommen habe, dass meine Mutter kam. Und ich habe ihr meinen Kummer erzählt und sie war klug genug, mir auch mit 5 Jahren schon die Wahrheit zu sagen. Und sie hat gesagt, ja, aber es gibt einen Weg, wo es nicht dunkel ist. Und sie hat mir von Jesus ganz klar den Weg gezeigt. Und ich habe mit diesen 5 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Zu der Zeit noch einfach aus Angst vor Dunkelheit und Tod. Aber es war ein guter Einstieg. Ich habe das später dann bewusst wiederholt aus anderen Motiven. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, wohl der wichtigste und bekannteste Vers der Bibel, so sehr hat Gott die Welt oder die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, auf die Welt sandte. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also das ewige Leben für alle, die an Jesus glauben. Jetzt ist die Frage, was verbinde ich, was verbindest du denn mit ewigem Leben? Welches Bild hast du da vor Augen? Motiviert dich das überhaupt? Wir haben vorhin dieses super Lied gesungen, wo ich dachte, das ist schon die Hälfte der Predigt. Ich habe eine Wohnung, ein Zuhause im Himmel. Wie viel zählt denn das in uns? Was setzt denn das frei in dir? Wie stellst du dir das vor, das ewige Leben oder den Himmel? In der Herrlichkeit Gottes zu leben, verbindest du damit irgendwas? Ich denke, wenn man sich das überhaupt nicht vorstellt und wenn man gar nicht weiß, was das bedeutet, in Gottes Nähe zu leben, dann zieht mich das da auch gar nicht hin. Wieso sollte ich Kurs auf das ewige Leben nehmen und auf den Himmel, wenn ich überhaupt nicht weiß, was mich da erwartet? Wenn ich gar nicht geschmeckt habe hier auf der Erde, was das bedeutet, mit Jesus zusammen zu sein, mit Gott zusammen zu sein. Und noch mehr, was machen denn Menschen, die gar nicht wissen, wo sie nach dem Tod hingehen? Worauf leben die denn hin? Die müssen mit aller Gewalt dieses Leben hier festhalten und alles Schöne auskosten. Weil viele Menschen einfach auch denken, wenn sie hier mit Gott schon leben, dann wird ihnen vieles genommen und sie haben keinen Spaß, keine Freude. Wie ist das mit deiner Freude auf den Himmel, auf das ewige Leben? Könntest du spontan sagen, was dich da erwartet, worauf du dich freust? Es gibt viele Menschen, die fahren immer an dieselbe Stelle an den Urlaub. Jedes Jahr an dieselbe Stelle. Ich weiß auch warum. Weil sie genau wissen, was sie erwartet. Worauf sie sich freuen können, welches Gefühl dahinter steckt. Wieder das Meer zu sehen oder die Berge. Sie wissen genau, wie sich das letzte Jahr angefühlt hat. Und deswegen wollen sie das wieder haben. Löst das das bei dir aus, wenn du an den Himmel denkst? Dass du sagst, da will ich unbedingt hin. Das setzt so eine Freude aus in mir frei. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Habt ihr Gottes Nähe schon mal so erlebt hier auf der Erde, dass ihr sagt, ich steuere auf jeden Fall auf den Himmel zu, wo ich mit Gott zusammen sein werde, weil die Nähe Gottes mir so kostbar ist? Habt ihr das schon mal erlebt? Dass die Nähe Gottes hier so war, ihr so sehr in seiner Nähe wart, dass ihr sagt, ich setze alles dran, um in dem Himmel anzukommen und Gott zu sehen. Denn egal, was wir uns vorstellen und ausmalen, wie der Himmel sein wird, ja, alles aus Gold, nur Sonne, keinen Schmerzen mehr, kein Geschrei, keine Not, ich treffe alle die wieder, die mir so am Herzen lagen, die schon gestorben sind und auch an Gott geglaubt haben. Aber das Wichtigste ist, wir stehen im Angesicht, Auge und Auge zu unserem himmlischen Vater. Wir werden in seiner Nähe sein. Und nur wer das hier schon mal gespürt hat, hat einen Angelt, einen Vorgeschmack von dem, was das bedeuten wird. Mein Mann ist oft geschäftlich mal unterwegs, auch mal 2-3 Tage. Und ich telefoniere gerne mit ihm, ich höre dann seine Stimme. Ja? Aber es ist mir mehr wert, wenn er da ist. Dieses wirklich Er, da, seine Gegenwart. Und so geht es mir mit Gott auch. Ich genieße jeden Augenblick hier auf der Erde, wo ich Gottes Gegenwart spüre. Wo ich wirklich mit ihm zusammen bin und so dieser Friede, diese Freude mich erfüllt. Und ich weiß nicht, wer von euch hier sitzt, der sagt, ehrlich, Evi, ich habe das noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Gottes Gegenwart, Gottes Nähe, hier auf der Welt. Ich stelle es mir vor, schön vor, aber ich hatte es noch nicht. Und nur, wenn ich dieses Ziel vor Augen auch habe und kenne und erreichen will, dann würde ich alles dafür geben, das auch zu erreichen. Alles. Und ich glaube, eine Sache benebelt uns den Blick ganz furchtbar, und das ist Angst. Und das ist genau das, was unsere Zeit gerade prägt. Angst. Auch unter Christen. Die Angst in Verbindung mit Corona. Und wisst ihr, was Angst ist? Angst ist eine Sache. Angst ist Kontrollverlust. Immer dann, wenn ich die Kontrolle verliere, bekomme ich Angst. Egal, was es ist. Ob ein Hund vor mir steht, auf mich zuläuft und ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder ob ich mich sorge um mein Einkommen, um meine Gesundheit, um mein Leben. Ich habe die Kontrolle verloren und dann bekomme ich Angst. Immer. Und das ist gerade unser Zustand der Welt. Wir haben die Kontrolle verloren. Nicht, dass wir sie je hätten. Aber wir haben in allen Ländern dieser Welt die Kontrolle verloren. Gefühlt. Durch die Pandemie. Und das macht Angst. Es ist auch nicht begrenzt. Wir können nicht sagen, in 2 Wochen ist es vorbei. Keiner weiß es. Und das macht Angst. Wir hoffen auf das Ende. Wir hoffen jetzt mit der Impfung auf das Ende. Und alle Sicherheit wird da reingelegt. Die Kontrolle wird da reingelegt. Aber ich sag euch was. Es gibt nur einen einzigen, der die Kontrolle hat. Und das ist Gott. Und in dieser Kontrolllosigkeit wird der Ruf ganz schnell laut nach einer starken Hand. Nach Menschen, die Kontrolle haben und nehmen. Nach Institutionen, nach Politikern. Manchmal auch nach Gott, aber wenig nach Gott. Wir schreien nach jemandem, der uns die Kontrolle wiederherstellt. Und scheinbar gibt es keine Lösung. Aber die Bibel sagt, es gibt eine Lösung. Nämlich Gott wieder die Kontrolle zu geben. Wem gibst du die Kontrolle in deinem Leben? Frag dich das mal. Bist du ein Kontrollfreak, wie es oft heißt? Hast du dich, deinen Partner, deine Kinder unter Kontrolle? Wisst ihr, das ist ein Ausdruck von Stärke, wenn Leute vor einem stehen und sagen, ich hab's unter Kontrolle. Ich hab's voll unter Kontrolle. Und überall da, wo Menschen über Menschen Kontrolle nehmen, kann es ganz schnell zum Missbrauch kommen. Wo Positionen und Mächte Kontrolle nehmen. Und wenn wir ehrlich sind, jeder, der Elternteil ist oder jeder, der schon mal in einer Leitungsposition war, hat die Macht auch schon mal missbraucht. Das geht ganz schnell. Und wenn ich nur zu meinen Kindern, wenn sie ungehorsam waren, gesagt habe, mach das jetzt einfach, weil ich das will. Wo immer Menschen über Menschen Kontrolle haben, gibt es Missbrauch. Und auch da steht Gott wieder gegen. Bei ihm ist es anders. Unser Gott des Himmels und der Erde ist König, er ist Herrscher, aber er würde niemals seine Macht missbrauchen gegen unseren Willen. Im Psalm 47,3 steht, Gott ist der Höchste, ein großer König über die ganze Erde. Oder Psalm 147,5, der Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich, wie er regiert, nämlich in Liebe. Und obwohl er Schöpfer ist, zwingt er mir seine Kontrolle nicht auf. Gott ist ein Gott, der 100% auf Freiwilligkeit setzt. Das ist mir ein Rätsel, wie Gott die Menschen macht und setzt dann 100% auf Freiwilligkeit, sich gegen oder für ihn zu entscheiden. Aber er tut es. Johannes 3, Vers 16, wer an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Da ist eine Bedingung drin, wer an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Und wisst ihr, was da auch drin steckt? Wer an ihn nicht glaubt, wird das ewige Leben nicht haben. Aber da ist eine Freiwilligkeit drin. Wenn Gott sagt, du darfst entscheiden, ob du auf der Erde hier mit mir lebst, wisst ihr, was da drin steckt? Ich zwinge auch niemanden in den Himmel. Das wäre nämlich nicht liebevoll. Manche Leute sagen zu mir, es ist unfair. Da ist ja wieder eine Bedingung geknüpft, damit ich in den Himmel komme. Dann sage ich, hör mal, wenn du hier schon nicht mit Gott leben willst, wieso sollte er dich dann zwingen, mit ihm im Himmel zu leben? Ist auch unlogisch. Wir kommen nicht alle automatisch in den Himmel. Die, die an ihn glauben, die seine Nähe wollen, schon hier, die seine Kontrolle wollen, schon hier, denen verspricht er das ewige Leben, mit ihm in Ewigkeit zu leben. Gott setzt auf Freiwilligkeit, dass wir ihm die Kontrolle geben. Und wenn ich das tue, und das kann ich aus meinem Leben sagen, ich bin ein ängstlicher Mensch, aber wenn ich ihm die Kontrolle gebe, immer wieder neu, ganz bewusst, dann zieht Frieden in mich ein. Ich merke, dass etwas in mir frei wird an Durchatmen, an Kraft, an Zuversicht. Seine Kontrolle macht mich ruhig. Psalm 91 ist ein ganz wichtiger, häufig gelesener Psalm gewesen jetzt in dem letzten Jahr. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Gott ist in Kontrolle. Ich soll ihm mein Leben in seine Kontrolle geben. Und das ist göttlich, das ist gut, wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich mein Leben loslassen und verliere meine Angst. Sie kommt immer wieder, leider. Und ich tue das jeden Tag aufs Neue, Gott die Kontrolle zu geben. Und nur dann ändert sich auch was, wenn ich loslasse. Vor 2 Jahren war ich mit meinem Mann in Kroatien und wir sind die Küstenstraße lang gefahren. Und es ging halt rechts ganz steil runter. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und ich gucke in diesen Abgrund, ich weiß nicht, gefühlte hunderte von Metern tief runter. Und ich habe eine Panikattacke gekriegt, wie ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Ich war kaltschmeißig, ich habe angefangen zu heulen, ich habe angefangen mit meinem Mann zu schimpfen. Er sollte wegfahren, er sollte umdrehen, er sollte irgendwas machen, nur raus aus dieser Gefahr. Und dann sagt er, ich kann nicht. Wo soll ich denn hin? Links fahren Autos, rechts ist ein Abhang. Was soll ich tun? Ich habe so eine Panik bekommen, ich kann es euch gar nicht sagen. Und wir waren beide mit der Situation überfordert und haben die dann aber im Urlaub aufgearbeitet und bei mir kam ganz viel zum Vorschein. Genau das, diese Angst, die Stefanie vorhin in der Prophetie hatte, Gott sieht mich. Ich hatte Angst, dass Gott mich nicht mehr sieht. Und das war in meiner Kindheit begründet. Ich habe Angst gehabt, dass Gott mich nicht sieht und wenn es wirklich ans Fallen geht, dass ich nicht aufgefangen werde. Und ich bin Gott dankbar im Nachhinein für diese Panikattacke, weil sie hat mich eins gelehrt, Gott wieder ganz die Kontrolle zu geben. Und selbst wenn ich stürze, ich falle in seine Hand. Und das bedeutet, Gott die Kontrolle geben. Ich kann euch leider nicht zusagen, dass dann nichts mehr passiert. Und dass ihr keinen Herausforderungen mehr ausgesetzt seid, wenn ihr Gott die Kontrolle gibt. Aber eure Kontrolle ist nicht mehr im Vordergrund. Und Gott hat die Kontrolle, er hat den Überblick. Ihm könnt ihr euch anvertrauen. Der Schlüsselvers dazu ist 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch unter die starke Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Demut oder demütigen ist bei uns oft negativ besetzt. Aber das ist es nicht. Sich demütigen unter Gottes Hand heißt, dass er wieder die Position bekommt, die ihm zusteht. In meinem Leben, in unserem Land, in dieser Welt. Das wäre tatsächlich die Lösung. Dass wir uns wieder demütigen unter die starke Hand Gottes. Dass wir uns beugen. Dass wir sagen, ja Herr, du bist Gott, du bist König. Und wir geben dir die Kontrolle. Ihn auf die Position setzen. Du bist der Herr meines Lebens. Ich unterstelle mich dir, egal in welcher Situation ich lebe. Kinder können so entspannt sein oft, weil die Eltern die Kontrolle für sie haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je beim Weg in den Urlaub, egal wo wir hingefahren sind, mit 5, 6, 7, 8 Jahren mich gefragt hätte, wo geht's eigentlich hin? Kennt Papa den Weg? Haben wir genug Sprit? Kommen wir da auch an? Haben wir eine Unterkunft? Wer soll das zahlen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir auch nur einen Gedanken gemacht hätte, weil ich wusste, meine Eltern haben es in Kontrolle. Und ich erlebe, wann immer ich es schaffe, Gott die Kontrolle in meinem Leben zu geben, kommt genau dieses Gefühl, was ich hatte als Kind. Ich muss mich nicht sorgen, Papa hat es in Kontrolle. Und das ist ein Kampf im Leben, den ich jeden Tag von vorne wieder kämpfe. Gott, du hast die Kontrolle und in dieser Pandemie ganz besonders. Und ich begegne Menschen, die eine panische Angst haben. Die eine panische Angst haben. Die sich verstecken, die sich einigeln, die sich zurückziehen. Angst treibt ganz merkwürdige Blüten. Wir sind ratlos, wir sind rebellisch, wir machen einen Aufstand. Leute reden von Apokalypse plötzlich, egal ob es Christen oder Nicht-Christen sind, und das macht uns Angst. Wir sind auch als Christen völlig unterschiedlicher Meinung, was die Pandemie betrifft. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat die Kontrolle. Und lasst uns da drauf gucken und uns gegenseitig ermutigen, die Kontrolle an Gott abzugeben, egal was wir denken zu all den vielen Themen. Das ist die einzige Lösung. Demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Setzt Gott wieder auf den Thron. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das Ziel haben wir vor Augen, eines Tages mit Gott in der Herrlichkeit zusammen zu sein. Und der Weg dahin ist, nah an ihm schon jetzt in seiner Nähe zu leben. So eng wie geht. Ich sage immer, Herr, nimm mich so eng an dich dran, dass du von deinem Herzen auf meins rüberschieben kannst, dass ich höre, was ich tun soll. Ich bin oft so ratlos in Gesprächen, in Diskussionen an meiner Arbeitsstelle. Ich sage, Herr, ich bin so ratlos. Was soll ich sagen? Welche Meinung soll ich vertreten? Welche Position? Was soll ich sagen? Wo soll ich schweigen? Herr, ich brauche dich so. Eine Freundin sagte neulich zu mir, weißt du was, diese Zeit finde ich so richtig großartig. Ich sage, geht's dir noch ganz gut? Wieso findest du die großartig? Und da sagt sie, weil ich begriffen habe, dass ich nur durchkomme, wenn ich ganz nah an Gott bin. So ging es mir noch nie. So eng an ihm. Das ist so eine Chance. Und ich war erst dreimal in meinem Leben in Afrika, in einem ganz, ganz, ganz armen Land. Jeweils 2 Wochen. Aber in diesen 2 Wochen wusste ich vom ersten Tag an, wenn du nicht für alles betest, kommst du gar nicht durch. Für alles. Für alles haben wir gebetet. Für die nächste Wasserflasche, für das nächste Brötchen, für das nächste Taxi. Wir haben für alles gebetet. Und hier sind wir so autonom gewesen bisher und so autark und so. Ein junger Mann hat neulich mal zu mir gesagt, Effi, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst mit dem Gott. Ich habe noch nie in meinem Leben das Bedürfnis gehabt, einen Gott haben zu brauchen. Ich komme gut alleine klar. Und ich wünschte, dass diese Zeit genau das auslöst, dass wir sagen, es ist eine wunderbare Zeit, weil wir merken, dass wir halt nicht mehr alleine durchkommen. Und wir brauchen wieder die Kontrolle Gottes in unserem Leben, in unserem Volk. Das wünsche ich mir. Und dann kann ich auch sagen, es ist eine wunderbare Zeit. Und ich predige heute nicht über die Endzeit oder über die Offenbarung. Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, wo der Johannes eine Sicht, eine Vision, einen Blick dafür bekommt, wie das Ende dieser Welt aussehen wird. Viele Christen sagen, das lese ich nicht, das macht mir Angst. Ich ermutige euch, diese Dinge zu lesen, wisst ihr was? Weil es ein Happy End hat. Ich bin ja so ein Typ, der spannende Bücher ungern liest, also fange ich hinten an. Ich lese und gucke, ob ein Happy End da ist. Das würden viele von euch nie tun. Ich lese zuerst das Ende und dann kann ich völlig entspannt das Buch lesen. Ich bin halt so. Ich frage auch bei Filmen, wenn sie meinen Mann oder meine Kinder schon mal gesehen haben, gibt es ein Happy End? Wenn ja, gucke ich es. Wenn nein, kann ich schwer ertragen. Lest die Offenbarung bis zum Schluss. Und ihr werdet sehen, da kommt Freude in euch auf, weil eine Sache am Ende steht. Gott hat die Kontrolle, er hat den Sieg und wir mit ihm. Es ist nichts zum Angst haben. Ja, es wird auf dem Weg dahin Herausforderungen geben. Definitiv. Vielleicht auch mehr, als uns lieb ist. Aber seine Zusage gilt. So wie mir bei der Panikattacke. Wenn du stürzt, ist Gott immer noch da. Du brauchst keine Angst haben. Gib Gott die Kontrolle. Er nimmt sie. So wie meine Eltern für den Urlaub. Und dann darf man sich zurücklehnen und sagen, Herr, in deiner Hand bin ich geborgen. Und dann kann ich die Zeichen der Zeit sehen, sie nicht wegleugnen. Den Tod vor Augen sehen und nicht wegleugnen, sondern klug werden. In Matthäus 24 wird genau beschrieben, wie die letzte Zeit aussieht. Und immer wieder bin ich erstaunt, wenn ich das gerade lese, dann denke ich, das ist für heute geschrieben. Das ist heute. Lest das mal. Matthäus 24. Und 24, 13, wer bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Ist das nicht ein tolles Happy End, wenn wir ausharren? Und ich hatte einige Schicksalsschläge schon in meinem Leben. Ich habe einige Tiefen schon erlebt. Aber ich weiß, mit Gott an der Seite kann man es schaffen. Ich arbeite in einem Altenheim und eins der Lieblingslieder meiner Bewohner ist Harre meine Seele, ein ganz altes Lied. Und ich liebe einen Vers darin. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ich singe das so gerne. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und ich denke so oft, doch, die Not ist größer. Nein, sie ist niemals größer als der Helfer. Und in dem Maß, wie ich mit Gott zusammen bin, von ihm tanke, mit ihm spreche, bete, Predigt höre, Lobpreis mache und neuerdings auch oft auf die Knie gehe, weil ich mich demütige vor Gott, kommt etwas in mich rein, was mir einen Halt und eine Zuversicht gibt, die mir Stärke gibt zum Leben. Wisst ihr, überall begegnen mir im Moment so andere Slogans und ich bin geneigt dazu, die zu meinen Werten zu machen. Zum Beispiel, Gesundheit ist das höchste Gut. Überall hört man das gerade. Oder Hygiene, unser erstes Gebot. Wisst ihr, ich weiß, wie das gemeint ist, aber es ist eine Lüge. Das höchste Gebot ist nicht Gesundheit. Und Gesundheit ist auch nicht alles. Was habe ich davon, wenn ich gesund in die Hölle komme? Ich sage es mal so deutlich. Und ich weiß, wie gesagt, wie es gemeint wird, aber ich merke, dass Werte verdrängt werden und langsam aber stetig entziehen wir Gott wieder die Kontrolle. Lasst uns gemeinsam auf dem Weg wirklich anspornen, dieses Ziel vor Augen zu haben, miteinander wirklich zu beten, die Kontrolle Gott zu geben, über unserem Leben, jeder persönlich und immer wieder auch unserem Land und das deutlich zu machen, Leute, das ist der Weg, das ist die Lösung, lasst uns demütigen unter Gottes starke Hand. Und es gibt so viele Ablenkungen. Und ich war Gideon neulich so dankbar, als er in einem Wort gesagt hat, lass dich von Gott ablenken. Lass dich von Gott ablenken. Immer wieder neu, lass dich von Gott ablenken. Und das finde ich so super, wenn ich die Nachrichten gucke und Angst geht hoch. Oder ich wache nachts auf und ich denke, wie wird das alles? Dann denke ich, lass dich von Gott ablenken. Lass dich ablenken. Nimm ein Wort Gottes und halt das dagegen. Bete, demütige dich unter Gottes starke Hand. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen gelernt habe. Wann immer die Möglichkeit war, habe ich mit Freundinnen gebetet, mit meinem Mann gebetet. Immer wieder am Telefon, immer wieder. Gott die Kontrolle geben, proklamieren. Das sind so Momente, wo man einfach merkt, dass Gott kommt und die Ruhe wieder reinkommt. Und wir schaffen das miteinander. Das war die Predigt vom vorletzten Mal, glaube ich. Wir und Gott, jeder Einzelne und Gott. Ich muss keine Angst haben. Und ich glaube, das sollte die Botschaft während der Corona-Zeit sein, egal wie lange sie noch dauert. Danach kommt vielleicht was anderes. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Wir dürfen es in Gottes Hand legen und da liegt es gut. Meine Mutter ist auch 80 und sie ist die ganze Zeit während der Corona-Zeit spazieren gegangen, sie ist rausgegangen. Sie hat sich an fast alles gehalten. Darum ging es jetzt nicht, dass wir die Maßnahmen jetzt anprangern oder so, sondern dann ist sie gefragt worden, wenn sie draußen war, ja, hast du keine Angst? Hat sie gesagt, wovor? Ja, dass du krank wirst. Dann hat sie gesagt, nein, mein Leben liegt in Gottes Hand. Ja, und wenn du krank wirst? Ja, immer noch. Und wenn du daran stirbst? Immer noch. Und das hat mich so beeindruckt und habe ich gedacht, genauso will ich das auch sehen. Wir sollen ja nicht unser Hirn ausschalten, wenn wir Gott die Kontrolle geben. Aber wir geben ihm die Kontrolle. Und wir dürfen wissen, dass unser Leben in Gottes Hand liegt und da liegt es sicher. Zum Abschluss möchte ich einen Vers mitgeben. Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand, beschütze ich dich. Und das macht auch den Blick auf das Ende, auf den Tod, auf Corona keine Angst mehr. Das nimmt die Angst, das entzieht dem Angst den Boden und den Nährboden. Und wir haben etwas in der Hand, im Herzen und auch in unserem Mund. Wir dürfen das proklamieren. Gott ist der Herr und er hat die Kontrolle. Also lasst uns wirklich gemeinsam das Lebensende ruhig vor Augen haben, dass nichts Negatives, dass nichts Angstmachendes, sondern es macht uns klug, den Weg dahin gut zu gestalten, und zwar mit Gott als den, der die Kontrolle hat. Und er wird uns die Schritte zeigen, er wird mit uns gehen, er wird uns weise machen, er wird uns Lebensfreude geben, Ausrüstung, alles, was wir brauchen. Das ist so mutmachend und so gut. Ich möchte jetzt gerne noch beten. Und zwar für alle die, die jetzt zugehört haben, ob hier oder auch online, und sagen, ich habe Gott noch nie die Kontrolle über meinem Leben gegeben. Ich habe mich schwer getan damit oder ich wollte es bisher auch noch nicht. Heute ist der Tag, wo ihr das tun könnt. Es ist ein Angebot, Gott die Kontrolle über euer Leben wieder ganz neu zu geben. Das erste Mal oder von mir aus auch wiederholt. Lasst keinen Tag verstreichen, ohne dass ihr Gott bewusst die Kontrolle über euer Leben gebt. Und ich möchte jetzt gerne beten, und alle, die das möchten, zum ersten Mal oder auch wiederholt, betet einfach im Stillen mit und nehmt diese Chance und startet dann heute in diesen Beginn des ewigen Lebens mit Gott und erlebt seine Nähe. Wer sagt, er hat die noch nie erlebt, streckt euch aus, tut es. Sucht euch Leute, die sagen, ich habe Gottes Nähe schon erlebt und ich weiß, wie kostbar sie ist. Tut euch zusammen, liegt vor Gott und ruft, bis ihr sie findet. Es ist so etwas Kostbares. Ich werde beten. Danke, Herr, dass du mich liebst und mir das Angebot machst, mir das ewige Leben in deiner Nähe zu schenken. Ich will mich heute unter deine starke Hand beugen. Ich will heute bekennen, dass du der König dieser Welt bist. Bitte vergib mir, wo ich bisher ohne dich gelebt habe. Ich will dich heute als meinen Herrn annehmen und dir die Kontrolle über mein Leben anvertrauen. Herr, erfülle mich mit deiner Kraft und lass mich deine Nähe erleben. Amen.